Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. März 2024 mit
französischen Frauen,
dem Taurus League,
irischen Frauen,
US-Wahlen,
brennenden Strommasten,
einer guten Idee,
schwedischen Truppen,
Schamdschaf zu Uganda,
tschechischem Beef,
einer guten Nachricht,
deutschem Bürgergeld,
einem Limerick der Woche,
dem Börsenticker,
Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Bist du heute ganz international?
Ich bin voll. Ich mache einen auf international. Mache ich doch immer. Weißt du doch, seit ich diese neue Brille habe, mache ich einen auf international. Das mit den französischen Frauen ist nur ein sehr kurzer Nachtrag. Und zwar hatten wir letzte Woche, hatte ich erzählt, dass Frankreich die Freiheit zur Abtreibung in die Verfassung schreiben wollen würde. Tatsächlich haben sie das getan. Mhm. Über 700 dafür. Ich glaube, 70 oder 75 Stimmen waren dagegen. Also praktisch waren alle dafür. So ziemlich alle waren dafür. Attal, der Ministerpräsident, hat gesagt, das würde eine Botschaft an alle Frauen sein. Senden. Ihr Körper gehört ihnen und niemand kann für sie entscheiden.
Sehr schön. Was das ist doch eine tolle Nachricht Internationalen Frauentag oder Feministischer Kampftag.
Gibt natürlich auch Kritik am Ganzen, allerdings von Leuten im Wesentlichen, denen das alles nicht weit genug geht. Das ist ja immer. Also werden wir auch gleich, erzähle ich auch gleich noch was anderes zur Kritik von wissen nicht was. Ja. Oder wie wir Konservativen sagen, wenn du den Leuten erstmal den kleinen Finger reichst, dann wollen die gleich die ganze Hand.
Ja, natürlich.
Oder wie wir Liberalen sagen, wenn die ganze Hand gleichbedeutend ist mit Demokratie, dann sollen alle Menschen ruhig die ganze Hand haben.
Finde ich einen schönen Spruch, den könnte man sich auch gut einrahmen.
Ja gut, aber ich kann jetzt schon Kommentare lesen, die sagen, ja, aber wo bleibt denn die Demokratie, wenn ich nicht damit einverstanden bin, dass du über deinen Körper selbst entscheidest?
Naja.
Es gibt Leute, die denken so.
Ich weiß, du. Ich bin seit 2008 als Feministin im Internet unterwegs.
Ja.
Insofern. Hier, ich habe auch quasi eine Art Nachtrag. Also ich hatte ja letzte Woche über das Thema Taurus gesprochen. Mhm. Ein bisschen erzählt, was der Bundeskanzler so als Begründung vorgebracht hat, warum er gegen die Lieferung ist und so weiter. Und noch am selben Tag, am 1. März, letzte Woche, als ich hier die Sendung produziert habe, in aller Ruhe, ahnungslos, also nicht ahnend, was da noch passieren würde.
Schlägt ein Taurus bei dir ein.
an dem Tag wurde dann der Mitschnitt eines Gesprächs veröffentlicht, in dem deutsche Generäle, also hohe Militärs, offenbar eine interne Besprechung abhalten, in der sie dann wiederum ein Gespräch mit Boris Pistorius vorbereitet haben.
Mhm.
Und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch geht es eben auch um den Taurus und wo denn möglicherweise Probleme liegen könnten, wenn man den liefert. So. Was interessant ist, ist der Tag, an dem das veröffentlicht wurde. Das war der Tag, an dem auch Alexei Nawalny beigesetzt wurde und auch der Tag, an dem eine große Aufdeckung über das Doppelleben von Jan Masalek erschienen ist beim Spiegel. Aber bleiben wir mal beim Taurus. Es geht also wieder um dieses ganze Ding, was ja also Olaf Scholz noch ein paar Tage vorher behauptet hatte, der Taurus, der geht nicht, weil damit würden wir ja Kriegspartei werden, weil man den Taurus, so waren ja seine Worte sinngemäß, nicht ohne deutsche Bundeswehrsoldaten benutzen könnte. Also man kann ihn nicht der Ukraine liefern und die können dann einfach selber was damit machen, sondern dafür bräuchte es Bundeswehrsoldaten und damit sind wir seiner Meinung nach dann indirekt Kriegspartei oder also gibt es ja nicht eine indirekte Kriegspartei, aber genau, das ist seine Sorge. So. Und interessanterweise wurde in diesem Mitschnitt auch genau über diese Frage gesprochen, ob das denn geht und was die Ukraine denn eigentlich alleine machen könnte. Also ob sie das alleine machen könnte, wenn ja, wie? Oder ob es dafür unbedingt deutsche Bundeswehrsoldaten brauchen, weil ich das so interessant fand, wie die Experten zu diesem Thema sich dazu ausgetauscht haben, habe ich den kleinen Teil mal mitgebracht.
Also wenn der politische Wille jetzt mal da ist, dann müsste man ja erstmal sagen, so, da soll mal einer aus der Ukraine hier hinkommen. Und dann müsste man wissen, ist die politische Vorgabe keinerlei direkte Beteiligung mehr an der Missionsplanung, dann muss klar sein, die Ausbildung dauert schon etwas länger. Und die Komplexität und auch am Ende der Einsatzerfolg nimmt natürlich ab, aber ist auch nicht unmöglich. Weil es ist ja nicht so, dass sie jetzt nicht schon eine gewisse Erfahrung darin gesammelt haben. Und wir sehen ja selber, was sie gerade sonst alles für Hightech-Zeug einsetzen. Und dann müsste man sehen, wenn es die Vorgabe ist, es gibt ja keine direkte Beteiligung, wir können nicht die Missionsplanung in Büchel machen und sie rüberschicken. Da könnte ich mir fast vorstellen, dass das für Deutschland eine rote Linie ist. Ja, da muss halt klar sein, man muss sie etwas länger ausbilden, dann geht es halt ein paar Monate. Und man kann auch nicht alles damit machen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, man kann nichts damit machen. Und man kann dann eher da vielleicht sogar von ausgehen, dass sie es doch dann relativ schnell in den Griff haben. Sie müssen nur gucken, dass sie die ganze Datenbasis, die Missionsdaten, dass sie die selber dann auch bearbeiten können.
Sprich. Gar nicht schlecht, wie die Schauspieler, die sie da engagiert haben, um Putin zu foppen, sich anhören, als wären es echte Militärs. Ne?
Was ist, hat das jemand behauptet?
Weiß ich nicht. Ich habe gerade so gedacht, was ist denn eigentlich, wenn die das extra gemacht haben?
Also das weiß ich auch nicht, aber zumindest aus diesen Kreisen, die sowas abstreiten müssten dann, wenn es jetzt Schauspieler wären, wurde schon bestätigt, dass es echtes Material ist.
Okay.
Und ich halte es auch für relativ plausibel. Das ist ja auch ein Teil des Problems, dass die da anscheinend in der Vorbereitung sich auf WebEx getroffen haben und solche sensiblen Themen da dann besprochen haben, was halt nicht abhörsicher ist. So. Also ich fasse das aber nochmal zusammen, das war jetzt eine Minute, sehr ausführlich darüber gesprochen, dass diese Leute denken, ja, man kann die Ukrainer da schon ausbilden, das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dann können die das selber benutzen und das hat vielleicht Grenzen, aber vielleicht hat es nicht mehr Grenzen, weil die sind inzwischen so schlau, vielleicht kriegen die das sogar auch alles alleine hin. So. Sprich, diese roten Linien, die dem Kanzler so wichtig sind, die werden ja auch angesprochen in dem Gespräch, die kann man einhalten, auch wenn man den Taurus liefert und nicht deutsche Bundeswehrsoldaten daran beteiligt sind. Sprich, Olaf Scholz hat gelogen.
Ja, aber das haben wir doch letzte Woche schon
gesagt. Habe ich letzte Woche schon gesagt, aber...
Er hat natürlich nicht gelogen. Ja, wenn er gelogen hätte, hätte er wieder besseres Wissen die Unwahrheit gesagt. Wir wissen nicht, was er weiß. Er hat also die Unwahrheit gesagt. Wir wollen da doch bitteschön semantisch korrekt bleiben. Ja, wenn wir Olaf Scholz schon der Lüge bezichtigen. Was wir hiermit tun. Ohne zu wissen, wie...
Das ganze Gespräch dauert 40 Minuten. Es war jetzt eine Minute von 40. Da ist
in
noch,
der Qualität?
Ja, es ist schrecklich.
Gott.
Da ist noch viel mehr Sprung.
Hört sich an wie wir Podcasts vor 15 Jahren.
Ja, WebEx, du kennst es doch. Hast du dich mal mit irgendwelchen Leuten, die nicht Podcaster sind, zusammengesetzt für eine Videokonferenz?
Sehr selten, weil ich ja Videokonferenzen verweigere. Ich halte das ja für weitestgehend unnötig.
Es ist wirklich eine sehr schlechte Qualität oft bei den Leuten. Naja, jedenfalls, was da auch noch drin ist, und das hatte ich ja auch letzte Woche schon erzählt, Deutschland hat ja Großbritannien ziemlich brüskiert, weil Olaf Scholz ja angedeutet hatte, dass britische Soldaten in der Ukraine unterwegs seien. Also insinuiert, wie man so schön sagt. Also er hat es nicht direkt gesagt, aber zwischen den Zeilen war es drin. Und in dem Mitschnitt jetzt ist es sehr unzweideutig zu hören, dass die sagen, ja, die sind da unterwegs. Und nicht nur das, die sagen auch, dass da amerikanische Leute unterwegs seien. Also auch das, es ist jetzt nicht nur so eine peinliche Panne für Deutschland, sondern Deutschland hat damit, dass das öffentlich geworden ist, was es nicht hätte werden dürfen, auch seine britischen und amerikanischen Partner entblößt.
Dupiert. Was heißt das eigentlich? Muss ich immer nachschlagen.
Ich sehe da immer lustigerweise dann Leute mit einem Toupet. Ich weiß nicht, warum ich dupiert und Toupet, also in meinem Kopf eine Verknüpfung. Ja, ja.
Ich habe immer dieses Bild vom Familienbenutzer vom geistigen Auge, wenn ich dupieren höre.
Naja, jedenfalls, dann gibt es noch ein drittes großes Thema. Also das sind so drei große Dinger da drin eigentlich gewesen. Das dritte große Ding ist das, was Russland dann auch in seinen Medien gestreut hat und für seine Propagandazwecke genutzt hat. Das ist nämlich die Frage der Reichweite des Taurus. Darüber wird dann auch so gesprochen und ein möglicher Angriff auf die Kertschbrücke. Und die Kertschbrücke, das ist ja die Brücke, die Russland gebaut hat, um von seinem Festland aus die Krim, die es völkerrechtswidrig annektiert hat, zu beliefern mit allem Möglichen, also Nachschub auch für die russischen Truppen. Das ganze Ding ist eigentlich einer der wichtigsten Lieferwege für Russland und damit lange schon ein wichtiges Ziel auch für die Ukraine.
Und das ist ja auch, also das ist ja auch Putins Symbolbrücke, ne? Also es ist ja der Anker, den Putin dahin geschlagen hat, ja, um den ewigen Anspruch Russlands auf ander Leute Land zu festigen. Ne?
Genau. Und also sie würden deswegen eben aus symbolischen Gründen, aber auch wirklich einfach militärischen Gründen, gerne diese Brücke angreifen. Und ja, das könnten sie dann auch. Das sagen diese Bundeswehroffiziere zumindest eben auch in dieser Aufnahme. Sie empfehlen das nicht. Aber sie sagen, ja, das wäre schon möglich. Und ganz ehrlicherweise, weil es jetzt auch oft in den Medien war, naja, die empfehlen das ja nicht. Die erörtern ja nur Möglichkeiten, um die Politik zu beraten und entscheiden muss die Politik und so. Ja, das wird ganz oft noch extra mit dazu erklärt. Aber alle, die der Ukraine den Taurus gönnen würden gerade, ja, und sich dafür einsetzen, dass die den kriegen, wollen es doch genau aus diesem Grund, mal ganz ehrlich. Ja, also es geht schon auch darum, dass die Ukraine die Kertschbrücke angreifen könnte.
Ja,
dann.
Klar.
Natürlich.
Ja, ja, klar. Das ist ja, so. Klammheimliche Hoffnung. Nee, wie hieß das damals in diesem Pamphlet? Was? Klammheimliche Freude. Ich kann eine klammheimliche Freude, also ich könnte eine klammheimliche Freude nicht verhehlen, wenn es der Ukraine gelingen würde, diese Brücke abzureißen. Ja, klar.
Ja. So, und jetzt wissen wir auch, dass nach diesem Gespräch, dass diese Leute mit Pistorius hatten, der Kanzler sich gegen die Lieferung entschlossen hat. Also zeitlich ist dieses Gespräch vorher geführt worden, was wir gerade gehört haben. Das heißt, dass diese Beratung von Pistorius durch diese Leute hat vor der Entscheidung des Kanzlers stattgefunden. Und ich schätze mal, dass Pistorius sich mit dem Kanzler wahrscheinlich auch nochmal ausgetauscht hat. Jedenfalls ist dann die Frage, ob der Kanzler sich vielleicht auch deswegen dagegen entschieden hat, weil er weiß, dann würden die Ukrainer die Kertschbrücke angreifen. Die Russen sagen, das wäre sehr schlimm, das wäre ein Angriff auf Russland. Ne, weil
ja, die labern den ganzen Tag,
geschenkt.
Ist ja alles eben.
Ja, die Frage ist, folgt Olaf Scholz dieser Linie?
Der russischen?
Ja.
Das schon seit Anfang an folgt Olaf Scholz der russischen Linie.
Ja, das ist jetzt wieder sehr weitgehend. Aber wenn er nämlich dieser Linie folgen würde und wegen der Möglichkeit, damit Kertschbrücke angreifen zu können, die Tauruslieferung verweigert, würde er ja aberkennen, dass die Krim ukrainisches Gebiet ist.
Mhm.
Er hat es aber eigentlich gerade erst auf der Münchner Sicherheitskonferenz zugesichert. Er hat das unterschrieben, die Ukraine in den Grenzen von 1991 zu sichern. So. Naja, und das alles, also was da jetzt rausgekommen ist, finde ich, lässt jetzt nicht nur die Bundeswehr in wahnsinnig schlechtem Licht dastehen, international, sondern ich finde auch Olaf Scholz. Erstens eben, weil er nicht die Wahrheit gesagt hat, ich sage jetzt nicht wieder Lügen, dieses Gespräch beweist es erneut, man braucht keine Bundeswehrsoldaten. Die Ukraine könnte den Taurus einsetzen ohne uns, es ist keine Überschreitung dieser roten Linie. Zweitens muss man leider vermuten, dass sein Nein zum Taurus in Wahrheit sich auf diese Kertschbrücke bezieht und dass man die damit angreifen könnte. Das heißt, er lässt sich weiterhin erpressen.
Ich habe ja eher den Verdacht, dass Scholz sich von was sehr Abstraktem erpressen lässt. Und das ist die Aussicht darauf, zu irgendeinem Zeitpunkt, zu dem er vielleicht sogar noch irgendwie daran beteiligt sein kann, zu irgendeinem Zeitpunkt wieder mit Russland toll Geschäfte machen zu können. Ich glaube, das ist das, was der
eine sehr bösartige Unterstellung.
Nee, das ist noch nicht mal bösartig gemeint. Also das, sondern ich habe das Gefühl, dass die SPD, also Scholz, sich denkt, naja, irgendwann wollen wir unser Verhältnis zu Russland wieder normalisieren, und zwar im ökonomisch für uns positiven oder nützlichen Sinne. Und darum verhalten wir uns so, dass wir Russland nicht maximal vor den Kopf stoßen, sondern uns immer noch ein Türchen offen halten, wo wir sagen können, aber guck doch mal, eigentlich waren wir doch auch auf eurer Seite. Eigentlich wollten wir doch für alle nur das Beste. So sieht das für mich aus.
Also lustigerweise, ich bin heute zu einem anderen Schluss gekommen und durch das Schreiben meines Skriptes bin ich überhaupt dazu gekommen. Kennst du das, wenn du schreibst? Dann so, das ist ein guter Gedanke. Und zwar hatte ich heute Morgen den Newsletter von T-Online gelesen. Da hat Florian Harms, das ist der Chef von T-Online, der übrigens auch in der aktuellen Folge Hopeful News zu Gast ist, wo ich ihn...
Das ist ja ein Zufall.
Ja, so ein Zufall.
Was ist denn Hopeful News?
Also, ich lasse das jetzt mal weg, weil ich will weiterreden. Da fand ich ihn krass informiert und klug. So. Und heute schreibt er das genaue Gegenteil von dem, was ich denke, in diesem Newsletter, was ich mit Interesse gelesen habe. Ich verlinke den auch, weil ich glaube, das wollen bestimmt viele andere auch gerne lesen. Er hat mich überhaupt nicht überzeugt, weil unterm Strich geht er mit Scholz mit. So. Und das, was da als Fazit für mich übrig bleibt in seiner Überlegung, warum könnte das gefährlich sein, welche Risiken gehen wir damit ein und so weiter und so fort, ist, dass er sagt, man kann der Ukraine nicht vertrauen. Das ist eigentlich die Quintessenz.
Aber das ist, damit ist er ja voll auf russischer Linie.
Ja, nein, da ist er nicht automatisch mit auf Russisch. Er begründet das zum Beispiel mit, naja, wenn im November in den USA Donald Trump gewählt wird, dann steht die Ukraine alleine da und dann muss sie alles tun, um sich irgendwie zu wehren. Also er begründet das gut. Also es ist auch wirklich, ich empfehle es wirklich zu lesen, weil er gut argumentiert. Er ist halt wirklich auch ein gut informierter Mensch, aber zu ganz anderen Schlüssen kommt. Und
naja, aber er sagt, man kann der Ukraine nicht vertrauen.
Ja. Er sagt, man kann der Ukraine nicht vertrauen. Ich glaube, das ist die Quintessenz dessen, wo wir uns alle unterscheiden. Vertrauen und Misstrauen. Und ich finde, Vertrauen und Misstrauen sind Entscheidungen oder sind Dinge, da ist das Individuum mehr oder weniger echt auf sich selbst zurückgeworfen.
Ja, aber ich bleibe trotzdem dabei. Das ist russische Linie. Die Russen haben früher schon gesagt, man kann der Ukraine nicht vertrauen. Die klauen Gas. Der Westen hat früher gesagt, man kann der Ukraine nicht vertrauen. Darum bauen wir mal lieber mit den Russen eine Pipeline auf. Außenrum rum. Letztendlich ist das genau da, wo Russland uns haben will.
Das ist mir zu, weißt du, du wirfst mir zu viel in einen Topf. Also ich kann verstehen, dass jemand sagt, ich gebe da jemanden dann ein System und es ist möglich, dass der damit dann Dinge tut, die ich nicht will, dass der damit tut. Und das verstehe ich. Also es ist einfach möglich. Es braucht dafür Vertrauen, es diesen Menschen trotzdem zu geben. Ja. Und dass man in einer Frage von Vertrauen und Misstrauen zu unterschiedlichen Schlüssen kommt, finde ich einfach nur menschlich erstmal an der Stelle. Da spielen auch Fakten eine untergeordnete Rolle, weil du kannst nicht sagen, okay, ich ziehe jetzt diese Fakten zu Rate und darauf basiert meine Entscheidung. Die gibt es halt nicht. Sondern es
ist der deutsche
Vertrauen.
Bundeskanzler. Es ist nicht Olaf Scholz als Privatperson, der irgendwem misstraut oder vertraut und ein Abo abschließt oder kein Abo abschließt, sondern es ist der deutsche Bundeskanzler. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland misstraut der Ukraine. Und das ist genau das, was die Bundesrepublik Deutschland in den Merkel-Jahren gemacht hat.
Ja,
da und das ist auch das, was die Bundesrepublik Deutschland in den Schröder-Jahren gemacht hat. Das ist genau das, was den Russen in die Karten spielt und was uns in die Karten gespielt hat, weil wir ein gutes Geschäft damit gemacht haben.
Das ist schon wieder eine andere Thematik. Ich würde gerne echt einfach bei diesem Ding bleiben, dass Vertrauen eine sehr individuelle Sache ist. Und ich glaube, dass das einfach etwas ist, wo man hier in diesem Kanzler, der ja sonst immer so kühl und besonnen und ich weiß nicht was ist, siehst du gerade zwei Emotionen. Das ist Angst und Misstrauen. Und klar, wie man dann bewertet, dass unser ganzes Land und alles, was wir tun, gerade von diesen beiden Emotionen unseres Kanzlers geleitet werden, das steht auf einem anderen Blatt. Da bin ich ja total bei dir. Aber ich wollte nur einmal versuchen, dass ich heute nachvollziehen konnte, glaube ich, ist meine These jetzt hier.
Angst und Misstrauen, ja, das ist
warum,
eine gute...
Warum das so ist und warum auch jemand wie Florian Harms dann zu einem anderen Ergebnis kommt, weil Fakten dann nämlich wirklich nicht mehr so eine große Rolle spielen.
Also hat Florian Harms auch Angst und ist misstrauisch?
Ja, okay. Das ist unterm Strich das, was bleibt, wenn man seine ganzen Argumente nimmt.
Und das ergibt auch tatsächlich an der Stelle Sinn, wo ich keine Angst habe und kein Misstrauen tatsächlich und darum auch so gnadenlos bin in der Frage, wie wir mit der Ukraine beziehungsweise wie wir mit den Russen umgehen sollen, also auf welche Weise wir die Ukraine unterstützen sollten, die Russen von sich und uns dann mittelbar fernzuhalten. Ich habe halt tatsächlich, das hatten wir ja vor 2 Jahren, als das losging, habe ich ja gesagt, um jeden Preis.
Ja.
Und da bin ich immer noch. Ja,
emotional.
Passt gut. Angst und Misstrauen passt wirklich gut.
Und emotional ist bei mir ähnlich. Ich würde einem Zelensky jederzeit vertrauen, einem Scholz nicht. kann das auch auf eine Art nachvollziehen. Ja. Ganz kurz zu Wirecard, weil ich es nur angerissen hatte. Der Spiegel hatte nämlich letzten Samstag eine große Story im Blatt. Das ist natürlich hinter einer Paywall. Man kann es auch ganz gut bei Frontal 21 im ZDF nachgucken, ohne was zu bezahlen. Aber vielleicht die Quintessenz des Ganzen. Jan Masalek, also der ehemalige Chef der Firma Wirecard, und Wirecard ist ja wieder so ein Name, der ja, steht eigentlich für einen der größten Wirtschaftsskandale, die die Bundesrepublik je erlebt hat. Der war tatsächlich russischer Spion, so ein Spion im Auftrag des Kremls. Und soll wohl auch seine Firma, also Wirecard, in russische Geheimdienstaktivitäten verwickelt haben. Also da Stichwort Geldwäsche, Bezahlung von Söldnern. Das ganze Paket, und das fing wohl alles an damit, dass Wirecard in Moskau den Zahlungsverkehr der U-Bahn abwickeln sollte. Ist auch eine längere Geschichte, also auch schon viele Jahre her. Da ist dann Masalek eben häufig nach Moskau gereist. Und hat dann, weil der Deal fast geplatzt wäre und so weiter, und dann kam eine schöne junge Frau, eine russische Agentin, die auch in einem Horror-Pornofilm mitgespielt hat. Ich weiß. Also das alles, lest euch das vielleicht doch durch, weil wenn man das liest, ist es so wie so ein Film. Also ich bin mir 100% sicher, wir werden irgendwann diesen Film sehen.
Ich habe das extra ignoriert, weil ich dachte, komm, geh mir weg damit, das ist doch eh alles alte Kamellen. Und
du liebst ja, okay. Agentengeschichten, du musst es lesen. Okay. Oder, also wenn man sich jetzt nicht den Spiegel kaufen will von letzter Woche, man kann auch auf den Film warten. Jedenfalls, diese Story kam halt auch am 1. März raus. Und darüber sprach dann in Russland und in Deutschland niemand mehr, weil Taurus Leaks. Und insofern ist, glaube ich, der Zeitpunkt schon ganz schön schlau gewesen.
Wo wir gerade beim Militär sind, Schweden ist in der NATO. Yay. Und zwar seit dieser Woche. Willkommen, ich weiß nicht, wie das, welcome, oder wie die das nennen da.
Kannst du auf Dänisch, tut mir leid.
Ich habe mir den Spaß gegönnt, ja, auf Dänisch heißt das wahrscheinlich, la.
Nee, schon welcome.
Ja. Okay, was ich gemacht habe, ich habe mir eine dieser schwedischen Zeitungen mit großen Buchstaben vorgenommen. Ich kenne halt nur eine Zeitung auch mit großen Buchstaben. Ich finde, das ist Aftonbladet, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ich habe geguckt, was die wohl dazu sagen, dass Schweden in der NATO ist, und habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden. Die Aftonbladet bezeichnet sich übrigens als sozialdemokratisch, was ich angesichts der Buchstabengröße überhaupt nicht so richtig glauben kann. Aber ne, andere Länder, andere Sitten. Ja. So, Zitat. Gleichzeitig wird Schweden, also es ist natürlich ein Kommentar, ja, und wir wissen ja alle, dass Kommentare grundsätzlich gar nichts mit der Haltung und der Richtung der Zeitung zu tun haben, sondern dass es ausschließlich immer die Privatmeinung desjenigen oder derjenigen Journalistin, die gerade die Meinung sagt, und ne, das, also hätten sie genauso gut irgendwo anders hin. Aber Aftonbladet hat jedenfalls jemand die Meinung. Gleichzeitig wird Schweden in der NATO immer noch Schweden sein. Ich hoffe, dass wir uns bald von der Knebelung befreien und die Türkei und Ungarn wieder kritisieren können. Ist mit Diepel übersetzt übrigens. Unser zweijähriges Schweigen angesichts der Gräueltaten gegen die Kurden in der Türkei und des Niedergangs der Demokratie in Ungarn ist der Tiefpunkt des NATO-Prozesses. Bald werden wir wieder über Entspannung, über die Begrenzung von Atomwaffen sprechen müssen, über den Wert von Diplomatie und Verhandlungen und auch über die Rechte der kleinen Völker. Die Rechte würde dies gerne als ein abgeschlossenes Kapitel unserer Geschichte darstellen, das ist es aber nicht. Vielleicht doch sozialdemokratisch, habe ich dann gedacht, als ich es so gelesen habe. Dann habe ich bei Hürriyet geguckt, was die Türken dazu wohl zu meinen haben. Habe aber nichts gefunden. Und habe gedacht, vielleicht hat Erdogan das noch nicht mitbekommen.
Ja, dass die das gesagt haben.
Dass Schweden dieser Meinung ist.
Ganz Schweden.
Ein Mensch bei Aftonbladet. Dieser ein Mensch in Schweden dieser Meinung ist, der zufällig bei Aftonbladet diese Meinung veröffentlichen konnte.
Ja. Bleiben im Ausland, und zwar gab es auch, was die US-Wahlen betrifft, diese Woche ein paar Entscheidungen. Also es ist jetzt klar, dass Nikki Haley sich geschlagen gegeben hat. Das heißt, der Kandidat der Republikaner für die US-Präsidentschaft 2024 heißt wieder Donald Trump.
Und diese Woche habe ich Trump, weil ja Super Tuesday war, habe ich auf Blue Sky Trump gemutet, also die Buchstabenkombination. Und seitdem geht es mir viel besser.
Tut mir leid, dass ich jetzt damit angekomme.
Ja, es war ja völlig klar, dass du wieder damit anfängst.
Ich will es doch gar nicht zu lange diskutieren.
Wie vor 4 Jahren schon.
Keine Sorge. Der Wahlkampf liegt ja auch im Wesentlichen noch vor uns. Aber ich habe mir so gedacht die Woche, stell dir mir vor, Trump wird auf dem Weg dahin doch noch von irgendeinem Gericht verurteilt und muss in den Knast. Und dann? Also es gibt ja immer noch Verfahren gegen ihn, zum Beispiel wegen des 6. Januars oder es gibt ein Verfahren wegen der streng geheimen Dokumente, die er da irgendwie in Mar-a-Lago rumliegen hatte. Es gibt eins wegen des Schweigegeldes, das er gezahlt hat. Also es gibt, packe ich mal in die Shownotes, eine Liste von Verfahren, die gegen ihn gerade noch laufen. Und da gibt es sicherlich auch Wahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass Trump irgendwie noch aus diesem Rennen geworfen wird durch irgendeines dieser Verfahren. Und auf der anderen Seite, und das fand ich so in dem Moment, wo ich dachte, ach du dicke Sei, steht halt Joe Biden. Und der ist 81 Jahre alt und ich mag Joe Biden. Ja, ich finde, der macht einen echt guten Job. Also in dem Rahmen, in dem man eben US-Präsident sein kann, finde ich, macht er super. Ich will auch nicht, dass sein Alter eine Rolle spielt. Also emotional wünschte ich mir, dass es keine Rolle spielt.
Wenn man 81 ist, spielt das Alter immer eine Rolle.
Ja, eben. Also ich finde, es bringt schon so ein bisschen Spannung in diesen Wahlkampf rein. Man weiß halt nicht, ob der morgen noch steht. Also das meine ich jetzt auch gar nicht zynisch oder so. Aber also ich meine auch nicht, dass irgendwie ein 81-Jähriger irgendwie per se unfähig wäre zu regieren. Gibt es ja auch Leute, die sagen, dass es komplett ausgeschlossen sein sollte und so. Finde ich jetzt auch falsch, finde ich auch diskriminierend, ehrlich gesagt. Aber ich merke schon, wie ich so denke, oh dear, hoffentlich geht es gut, weißt du?
Echt? Nö, ja. Ich ignoriere das komplett, was da passiert, weil das hat mit meinem Leben überhaupt gar nichts zu tun. Und das macht, also ist mir halt, also das, was ich halt mir angucke, ist, wie geht eigentlich unsere Deutsche, die europäische Politik, wie gehen die eigentlich mit den Optionen um, die diese US-Wahl präsentiert, also ne, eigenes Militär und NATO und diese ganzen Geschichten. Yeah. Das interessiert mich, weil ich davon eventuell eine Wahlentscheidung abhängig mache beim nächsten Mal hier bei mir im Land oder im Juni auf Europaebene. Aber ich habe überhaupt, ich kann überhaupt gar nicht beeinflussen, was die USA mit sich veranstalten. Darum, es ist echt ganz witzig. Also ich ignoriere das komplett. Ich denke mir nur, ja, macht ihr mal. Ist nicht, ich kann eh nichts tun.
Ich finde es ja leider ein bisschen zu spannend, aber
für die Psychohygiene ist das irgendwie total gut.
Ja. Ja, du kannst auch Hopeful News hören. Ist auch gut für die Psychohygiene.
Katrin, ja. Was ist denn Hopeful News?
Nee, komm. Ich bleib mal bei beiden. Und ich mag ihn unter anderem, weil er sehr pragmatisch ist und wie ich gerade schon sagte, also im Rahmen der Möglichkeiten, die er hat, mal so gute Dinge wie möglich tut. Jetzt hat er gerade diese Woche eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Das ist in den USA traditionell schon ein großes Ding, aber im Wahlkampf umso mehr. Und jetzt hat Biden in den USA ein Problem und das Problem heißt Israel. Also wir kriegen das ja in Deutschland ja oft gar nicht so mit, wie krass die amerikanische Linke auf der Seite der Palästinenser ist. Also auch wirklich bis hin zu Anti-Israel-Parolen und so weiter. Bernie Sanders zum Beispiel ist da einer, der immer ganz vorne mit dabei ist und Druck macht auch auf die eigene Partei, auf die eigene Regierung. Jetzt sind die USA aber der wichtigste Unterstützer Israels. Also auch gerade jetzt in diesem Gaza-Krieg, sowohl militärisch als auch politisch, also man denke einfach an die Vetos im UN-Sicherheitsrat, ja, die kommen von den USA. Und das ist halt für einen demokratischen Präsidenten, der gerade im Wahlkampf ist und auch von dieser linken Klientel gewählt werden will, jetzt gerade echt ein großes Problem. Die hätten nämlich gerne, dass Israel sofort den Gazastreifen verlässt, dass die USA sofort aufhören, Israel Waffen zu liefern und natürlich auch sowas wie, dass Joe Biden bitte von Genozid sprechen soll und so, ne? Nur 3 Punkte von sehr vielen. Und das alles wird er natürlich nicht tun und das ist ja auch gut so. Aber es gab jetzt ein paar Vorwahlen, wo eben auch Biden zur Wahl stand. Und die Leute treiben das dann teilweise so auf die Spitze, dass sie sagen, nee, Biden ist für mich unwählbar. Und das hat sich dann auch in den Wahlergebnissen gezeigt. Ja, also dass er da wirklich...
Zwei-Parteien-System halt, ne?
Ja, das ist natürlich auch blöd für die, das stimmt. Gleichzeitig denke ich dann so, okay, also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie doof wären, ihn dann deswegen im November auch nicht zu wählen, weil die Israel-Politik von Donald Trump kann ihnen ja erst recht nicht gefallen. Ja, also da, wenn man da zurückblickt, der hat ja dafür gesorgt, dass diese ganze Siedlungspolitik weiter vorangetrieben wurde und so weiter. Also
ja, aber das sind aktivistische Linke, die so ja, weit können die überhaupt nicht denken.
Das ist meine Befürchtung tatsächlich auch. Und deswegen ist es gerade umso wichtiger, dass Biden alles tut, um zu zeigen, so hey, okay, wir übernehmen ja auch Verantwortung, weil wir als USA diese Waffen liefern. Und jetzt hat er verkündet, und es wird auch gemacht, dass die USA einen temporären Hafen in Gaza einrichten, den sie dann sichern und kontrollieren und wo Hilfsgüter die Zivilbevölkerung versorgen sollen. Gesichert durch das US-Militär, gemeinsam mit internationalen Partnern, und das Ganze würde dann zunächst irgendwie von Zypern auslaufen. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass Israel das auch unterstützt. Das heißt, es wird demnächst, sobald wie möglich, ein Schiff ist so viel wie mehrere LKW-Ladungen Hilfsgüter. Das heißt, man kann dann wirklich auch sehr viel auf einmal dahin bringen. Und das ist, glaube ich, gerade ein sehr, sehr wichtiges, nicht nur Zeichen, sondern für die Bevölkerung in Gaza natürlich auch einfach überlebenswichtig, dass da jetzt was ankommt. Fand ich sehr, sehr gut.
Wo ich aktivistische Linke sage, wir hatten Anfang der Woche, da hat die aktivistische Linke in Brandenburg einen Strommast angezündet und damit unter anderem das Tesla-Werk in Grünheide lahmgelegt. Und da habe ich mich gefragt, wie zündet man eigentlich einen Strommast an? Weil das ist ja so ein Eisengerippe. Ja? Ja. Also das ist ein Eisen, so, ne? Wie Eiffelturm anzünden. Was brennt denn da? Brennt doch gar nicht, das ist ein Eisengerippe. Dann habe ich meine private Schattenredaktion gefragt und habe ein paar Hinweise bekommen. Vielen Dank an Ski und Gustav. Es gibt nämlich auf Indie Media ein Bekennerschreiben. Unser Geschenk zum 8. März heißt Tesla abzuschalten, steht da drin. Da kannst du dermaßen viel linksrevolutionäres Geseier lesen. Das kommt einem echt so vor, als wäre das Satire oder irgendjemand würde Linksextremisten simulieren oder irgendwie sowas. Das ist wirklich sehr lustig. Deren Motivation ist witzigerweise so verkehrt nicht. Bloß deren Aktion ist halt maximal bescheuert. Aber egal, weil in diesem Text steht die Antwort auf meine Frage drin. Ich zitiere: Wir wollten die Freileitung eines Hochspannungsmasten in Verbindung zu den Erdkabeln an den wasserdichten Kabelmuffen treffen und die 610 Kilovolt-Kabel darin kurzschließen. Wir haben dazu den Schacht zu den Kabelmuffen geöffnet, der zur Hälfte unter Wasser stand. Herausschauende Starkstromleitungen haben wir trotzdem flambiert und in Kombination mit Wasser vielleicht einen Kurzschluss fabriziert. Schäden an Kabelmuffen sind oft in der Behebung des Schadens langwierig und teuer. Gleichzeitig haben wir das Feuer groß und hoch mit vielen Autoreifen angelegt, um die Stahlkonstruktion zu schwächen und eine Instabilität des Masts herbeizuführen. Erst bei rund 1300 bis 1500 Grad schmilzt ein Stahlmast. Da wir mit einer Hitzeentwicklung um die 900 Grad gearbeitet haben, ging es darum, die mechanischen Eigenschaften des Masts zu verändern. Als Stahlkonstruktion unter Last kann ein schnelles, großes Feuer ab 500 Grad aufwärts zum Verlust der Festigkeit führen und Steifigkeit, Steckkraft und Elastizität des Metalls verändern. So kann es zu Knickeffekten kommen, zu Verdrehungen oder Durchbiegungen. Das war unsere Absicht.
Wow.
Die 9-11-Truther werden das jetzt wahrscheinlich eher doof finden, dass man Stahl auch mit niedrigeren Temperaturen instabil machen kann. Aber ich weiß jetzt wenigstens, was gemeint sein kann, wenn es mal wieder heißt, irgendwer hätte einen Strommast angezündet. Da ist nicht der Mast abgebrannt, sondern der Übergabepunkt unten, wo die Kabel dann irgendwann in den Keller gehen.
Mhm. Hey, Wahnsinn. Ich meine, die scheinen ja wahnsinnig viel physikalisches Wissen zu haben.
Naja, nee.
Also,
das kann man sich schon anlesen, alles. Also, das wirst du auch so in der Wikipedia finden können. Also, du musst halt wissen, wie so ein.
Strommasten anzündet.
Ja, natürlich. Du musst halt wissen, wie so ein Ding aussieht. Also, wenn ich jetzt irgendwie Linksextremist wäre, würde ich halt auch, wenn ich denken würde, okay, ich will jetzt Stromausfall machen, würde ich mir halt auch angucken, wie sieht so ein Strommast aus? Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, ein Kabel zu kappen, ohne da hochklettern zu müssen? Sowas. Also das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Das wird schon, da gibt es mit Sicherheit gibt's sogar irgendwie so Samistat-Anleitungsdruckereien, die dann irgendwie, ja. Also, aber ich habe da nie drüber nachgedacht vorher, was man da vielleicht machen könnte. Jetzt weiß ich, was es bedeutet. Mhm.
Ich weiß gerade nicht, was ich davon halte, wovon? Dass wir das hier in der Sendung haben, das ist eine Anleitung.
Also bitte, das ist ja keine Anleitung, das zu machen. Leute, macht das nicht, das ist dummes Zeug. Das ist genauso dämlich, wie, was war da letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo irgendwelche Bescheuerten die halbe S-Bahn lahmgelegt haben,
ja, ja.
Weil sie einen Kabelschacht angezündet haben. Wo ich dachte, was soll das denn? Ich meine, wen wollen die denn treffen? Also kannst du ja mal dieses Pamphlet von denen durchlesen. Die wollen halt Tesla ausbeuterisch und das ist ja auch nur Kapitalismus, auch grüner Kapitalismus ist nur Kapitalismus und die Uiguren und ja, Leute, dann lehnt euch gegen die Kapitalisten auf, aber lehnt euch doch nicht gegen, also weißt du, dann ist ja nicht nur Tesla ausgefallen, sondern ist ja auch, hat die halbe Schorfheide war ja ohne Strom oder wer auch immer.
Schorfheide ist doch nicht.
Ja, Grünheide. Weiß nicht, wie da in Brandenburg der ganze Sumpf da
heißt. Der Ort heißt Grünheide.
Ja, aber das war ja nicht nur Grünheide, die ohne Strom waren, sondern es ist irgendwie die halbe Region ausgefallen. Ich weiß es gar nicht. War mir auch, am Ende ist mir halt auch egal. Ich fand das nur total interessant, einfach mal zu sehen, was heißt das eigentlich? Ständig lese ich in der Zeitung oder höre im Radio oder sonst wo, da ist ja mein Strommast angezündet. Aber keiner erklärt mir mal, was das bedeutet.
Ja, wahrscheinlich aus gutem Grund. Ich fand es ja auch schon grenzwertig, als damals dieser Artikel in der Taz war, wo so ein SUV-Reifen-Luftablasser erklärt hat, wie er es macht.
Mit Linsen, ja.
Ja, und das fand ich schon auch, also ich fand es interessant und irgendwie auch lustig. Ja,
das ist aber, entschuldige bitte, das ist doch weltfremd. Das ist aber doch weltfremd zu glauben, dass das eine Anleitung ist. Ich meine, Da bist du eher hinterm Berg, weil du noch nicht mitgekriegt hast, wie man Luft ausreifen lässt.
Wahrscheinlich, und weil ich auch noch sowas nicht im Internet gucke, wahrscheinlich gibt es sowieso im Internet nichts, was du nicht.
Hast du das nie gemacht als Jugendliche?
Nee.
Ah, okay. Ja.
Du weißt ja, ich habe nur die Sterne von denen. Naja, reden wir nicht drüber, ist bestimmt verjährt. Für dich nicht, aber für mich schon.
Für mich nicht.
Schauen wir mit Shamjaf nach Uganda diese Woche. Und zwar geht es da um eine Gerichtsverhandlung in Den Haag. Da stand nämlich ein ugandischer Kriegsverbrecher vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und was der Strafgerichtshof entschieden hat und was eigentlich auch das Verbrechen war, das erzählt uns die Sham.
Ja, in Den Haag ist nämlich eine bedeutende Entscheidung gefallen letzte Woche. Am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, da haben die Richter den Leidtragenden, den Opfern der Lord's Resistance Army in Uganda eine Entschädigung von über 52 Millionen Euro zugesprochen. Und das an fast 50.000 Opfer. Das sind Menschen, die unter den brutalen Handlungen von Dominic Ongwen, einem der Rebellenführer der Lord's Resistance Army, gelitten haben, darunter eben der Mord, Vergewaltigung und viele weitere Verbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und die sollen jetzt jeweils eine symbolische Reparationszahlung bekommen, nämlich etwa 750 Euro umgerechnet. Die Entschädigungszahlung soll jetzt nicht nur sozusagen den Opfern individuell zugutekommen, sondern auch in gemeinschaftliche Projekte zur Wiedergutmachung und in Rehabilitationsprogramme fließen. Die Maßnahmen sollen eben darauf abzielen, die langfristigen physischen, seelischen, materiellen Schäden zu lindern, die die Gemeinschaft eben über Generationen hinweg eben erlitten hat. Da Dominic Ongwen ja selbst nicht in der Lage ist, diese Summe zu zahlen, wird der Treuhandfonds des Gerichtshofs einspringen, um die Entschädigungen eben zu leisten. Dieser Fonds, der hängt allerdings von den freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten ab und es besteht derzeit die Sorge, dass möglicherweise nicht genug Mittel für die vollständige Summe vorhanden sind. Daher wurde auch zu privaten Spenden aufgerufen. Zu Ongwen selbst, ich finde, es ist wichtig zu betonen, dass Ongwen als Kind selbst von Joseph Kony, von der Lord's Resistance Army rekrutiert und später zu einem ihrer Anführer wurde. Ongwen, vielleicht erinnern sich einige an diesen Prozess, der wurde 2021 bereits schon verurteilt und das für eine Vielzahl von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Seine Verbrechen waren so schwerwiegend, dass während seines fast dreieinhalbjährigen Verfahrens rund 2000 Opfer als ZeugInnen ausgesagt haben. Ich habe vorhin kurz den Namen Joseph Kony erwähnt. Ja, für die Millennials und die etwas Älteren unter uns, die werden sich wahrscheinlich daran erinnern, am 5. März, vor 12 Jahren genau, da gab es eben eine der ersten viralen Social-Media-Kampagnen überhaupt, nämlich die 30-minütige Dokumentation über Joseph Kony mit dem Titel Kony 2012. Das war von einer Organisation Invisible Children, dieses Video, diese Kampagne. Und Ziel der Kampagne war es damals, weltweit Aufmerksamkeit für Joseph Kony, für die Lord's Resistance Army in Uganda zu schaffen. Und im Zentrum der Kampagne sozusagen stand auch die große Forderung, ja, den auch wirklich zu fassen am Ende des Jahres. Und da sozusagen sollte die gesamte Welt daran beteiligt sein. Also sogar Oprah hat die Dokumentation getweetet. Rihanna, also eigentlich fast ganz Hollywood, hatte davon Wind bekommen. Die ersten, oder das war so das erste Mal, wo EuropäerInnen und US-AmerikanerInnen überhaupt von der Lord's Resistance Army etwas Bescheid wussten. Die Dokumentation aber war damals ziemlich kontrovers, auch in den letzten, also in den nächsten Jahren sozusagen, wurde das auch immer wieder als einer der schlechten Beispiele oder als so eine Art Paradebeispiel für so virale Fake-Sachen irgendwie genommen. Also es gab halt eben verschiedene Kritikpunkte. KritikerInnen argumentierten eben, dass der Dokumentarfilm diese sehr komplexe Situation in Uganda und überhaupt in den anderen afrikanischen Ländern, wo die Lord's Resistance Army eben mehr als 100.000 Menschenleben gefordert hat. Ja, dass diese komplexe Lage eben zu stark vereinfacht wurde, dass es nicht wirklich nuanciert war. Man hat der Kampagne auch vorgeworfen, ja, veraltete Informationen eben zu präsentieren, weil, ja, das Video hat eigentlich auch schon suggeriert, ja, Kony wäre ja immer noch in Uganda aktiv. Aber man hat irgendwann herausgefunden, dass die Lord's Resistance Army zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos größtenteils eigentlich schon aus dem Land verdrängt worden war. Dann gab es aber noch so sehr viele andere Punkte, wie zum Beispiel, dass Invisible Children wegen ihrer finanziellen Praktiken unter Beobachtung geraten ist. Man hat sich auch sehr lange gefragt, wie sie denn die Gelder verwendet hatten, die sie durch die Kampagne gesammelt haben. Und es waren mehrere Millionen Euro. Es gab auch natürlich den Komplex, das Themenkomplex White Savior Complex, ja. Die Kampagne wurde dafür kritisiert, eine Art White Savior Narrativ zu fördern, bei dem eben Menschen im Westen, in Anführungsstrichen im Westen, als Lösung für afrikanische Probleme gesehen wurden. Ja, und trotz dieser ganzen Kritikpunkte gelang es eben der Kony 2012 Bewegung oder Kampagne tatsächlich, ja, ein internationales Bewusstsein für Joseph Kony und für die Lord's Resistance Army überhaupt eben zu schaffen. Das Ziel der Kampagne ist nicht erfüllt worden. Kony ist tatsächlich immer noch auf freiem Fuß. Man weiß nicht, wo er sich heute aufhält. Aber einige frühere Rebellenführer wurden eben seitdem tatsächlich auch gefasst, verurteilt oder sind verstorben. Deswegen ist auch diese Nachricht aus Uganda eine so gute Nachricht, weil eben zumindest 50.000 Opfer symbolisch eine Reparationsleistung erhalten werden, beziehungsweise da auch nochmal die gesamte Gemeinschaft in den Fokus genommen wird, sozusagen.
Ja, habe ich nichts.
Hat man nicht mitbekommen in Deutschland. Nee, ist tatsächlich auch ein Thema, tatsächlich, was hier einfach, soweit ich das mitbekomme, gar nicht in den Medien war.
Ja gut, aber das ist ja häufig. Also hier zum Beispiel folgendes Thema war hier auch nicht in den Medien. Der slowakische Außenminister, der hatte sich letzte Woche in der Türkei mit dem russischen Außenminister Lavrov getroffen. Mhm. Die Nummer und so ganz allgemein die Haltung vom der slowakischen Regierung Fico zum russischen Überfall auf die Ukraine finden die in Tschechien überhaupt nicht lustig, weil Fico rennt hier den ganzen Tag rum und erzählt, er sei für Frieden und darum gegen Waffenlieferung, also Unterwerfungspazifismus zugunsten Russlands. Und die Tschechen auf der anderen Seite, die sammeln ja gerade Geld und Unterstützung für die Ukraine. Die haben ja sogar Granaten gefunden, hast du vielleicht mitgekriegt, dass sie ein paar hunderttausend Schussmunition im Ausland gefunden haben. Hatte Pavel, der Präsident, auf der Sicherheitskonferenz in München erzählt, neulich. Und eigentlich haben die Tschechen und die Slowaken ja besonders enge Beziehungen, weil war mal Tschechoslowakei, ne, ja, bis vor gut 30 Jahren, einmal so gemeinsame Geschichte. Die haben so regelmäßige Kabinettstreffen und sowas, also auf Regierungsebene treffen die sich regelmäßig seit 10 Jahren. Nächste Sitzung hätte im April sein sollen. Wäre auch gleichzeitig die erste Sitzung von Fico gewesen. Der ist seit Ende Oktober letzten Jahres im Amt. Und jetzt hat der tschechische Ministerpräsident Fiala allerdings gesagt, nö, die bilateralen Gespräche auf Regierungsebene, die setzen wir jetzt mal für unbestimmte Zeit aus, weil auf diesen Fico habe ich keinen Bock.
Wow.
Das Ganze nur auf Regierungsebene, ne? Also Abteilungsebene werden sie weiter zusammenarbeiten. Die werden sich auch, also die Minister, die treffen sich ja auch dann bei der Visegrad-Gruppe, also Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn. Da treffen die sich auch und werden da miteinander arbeiten. Aber ja, trotzdem ist mal ein Zeichen.
Ja, echt dringend notwendig.
Habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, nee, habe ich hier in der Presse, glaube ich, gar nicht gesehen, sondern
muss ich so
in Prag gucken. Ja.
Ich komme schon zur guten Nachricht, es sei denn, du hast noch was anderes vorher.
Naja, jede Menge gute Nachrichten. Also ich habe noch eine gute, also ich habe auch also, eine gute Nachricht.
Wenn wir auf eine gute Nachricht enden, ist alles gut.
Dann, ich mache mal erstmal, also ich habe mehrere Sachen. Also, es gab mal wieder eine dieser Sachen in Irland, und zwar eine dieser Sachen, die von einem Bürgerrat vorgeschlagen worden ist. Da gab es vor ein paar Jahren einen Bürgerrat Geschlechtergerechtigkeit. Da ist schon rausgefallen, dass in die Verfassung aufgenommen wurden gleichgeschlechtliche Ehen. Aus der Verfassung rausgeschmissen wurde das Abtreibungsverbot.
Yes.
Und heute stimmen sie in Irland darüber ab, ob der Text ihrer Verfassung ein Stückchen geändert wird. Es sind zwei Referenden, die gleichzeitig durchgeführt werden. Und zwar einmal ein Referendum, wo sie darüber entscheiden, ob die Ehe das Herzstück, schreiben alle, schön der Familie bleiben soll, oder ob es auch andere sogenannte dauerhafte Beziehungen sein können. Also was ist Familie? Darüber wird abgestimmt. Der zweite Teil, da geht es um die Rolle der Frau. Da gibt es Artikel 41 der irischen Verfassung. Da steht drin, der Staat erkennt an, dass die Frau durch ihr häusliches Leben dem Staat eine Stütze ist, ohne die das Gemeinwohl nicht erreicht werden kann. Der Staat ist daher bestrebt, dafür zu sorgen, dass Mütter nicht durch wirtschaftliche Notwendigkeit gezwungen sind, unter Vernachlässigung ihrer häuslichen Pflichten zu arbeiten. Daraus könnte man ableiten, dass der Staat Frauen finanziell zu unterstützen,
ja, das
wenn sie sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben.
Fände ich eigentlich ganz angemessen.
Ja, hat der irische Staat aber nie gemacht.
Ja, ich weiß.
Ist aber trotzdem das Argument der sogenannten Konservativen, wenn sie jetzt dazu auffordern, zum Referendum mit Nein zu stimmen.
Natürlich. Ja,
es geht darum, dass das ein bisschen umformuliert wird, und zwar dahingehend, der Staat erkennt an, dass die Fürsorge der Mitglieder einer Familie füreinander aufgrund der zwischen ihnen bestehenden Bindungen der Gesellschaft eine Stütze ist, ohne die das Gemeinwohl und so weiter.
Ja. Ja.
Auch bestrebt bleibt weiterhin da stehen. Da heißt, steht nicht drin wird, sondern bestrebt heißt, wir würden ja gerne, aber ist uns was dazwischen gekommen, aber wir haben uns ja sehr bemüht. Ja, die Konservativen fordern natürlich dazu auf, mit Nein zu stimmen. Nicht alle, insbesondere die Kirche, natürlich die Kirche. Warum sie nicht schon früher dann dafür gesorgt haben, dass dieser Verfassungsartikel dann tatsächlich auch dergestalt ausgelegt wird, dass die Frauen unterstützt werden, wenn sie zu Hause bleiben, das haben die nicht dazu gesagt, wie es so die Art der sogenannten Konservativen ist. Es gibt an diesem Ding noch mehr Kritik. Das ist so eine ähnliche wie in Frankreich. Im Wesentlichen halt, dass die Änderung nicht weit genug gehen würde.
Ja.
Was ich aber eigentlich ganz faszinierend finde, ist, das ist so rechtsreaktionäres Zeug überhaupt im 21. Jahrhundert in der Verfassung stehen zu haben, finde ich total abgefahren.
Und ist seit Irland. Also,
ja, es ist halt vor allen Dingen vielleicht auch ein guter Hinweis darauf, weil wir sind da ja auch nicht viel besser, ne? Also ein guter Hinweis darauf, dass die ganze Menschheit vielleicht noch lange nicht so weit ist, wie sie eigentlich sein könnte und vielleicht sogar auch sein sollte. In der FAZ-Überschrift, ist die Ehe den Iren nicht mehr heilig? Da drin wird dann zitiert, die Antwort der Direktorin des irischen Nationalen Frauenrats an die Kirche, die ja naturgemäß gegen alles ist, was nicht vor 2000 Jahren schon so war, und die sagt, ein Ja in beiden Abstimmungen ist ein großer Schritt weg von der dunklen Vergangenheit. Wollen wir wirklich, dass unsere jungen Frauen und Mädchen in einem Irland aufwachsen, in dem ihnen die Verfassung noch immer mitteilt, dass ihr wichtigster Platz, ja ihr, Anführungszeichen, Leben am Herd sei? Und ja, jetzt amüsieren wir uns so ein bisschen über die rückständigen Iren und dann überlegen wir uns mal, dass bei uns gibt's ja genauso religiöse Ansichten. Bei uns heißt es dann, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft.
Ja, ja,
und als Familie wird dann ausschließlich Verbindung zwischen Mann und Frau angesehen, egal ob es Kinder gibt oder nicht, sonst hätten wir keine Ehegattensplitting.
Ich wollte gerade sagen, damit wird ja das Ehegattensplitting gerechtfertigt. Ja.
Und da gab es bei uns nämlich vor knapp 20 Jahren, die Idee, interessanterweise unter Ursula von der Leyen damals, ich sage grob gesagt, für jedes Kind einen Kita-Platz zur Verfügung zu stellen, also den Staat zu verpflichten, jedes Kind in Kita zu lassen. Das ist dann von unseren Rechtsreaktionären benutzt worden, um das Erziehungsgehalt, haben sie es damals genannt, Betreuungsgeld wurde es auch manchmal genannt, um sich genau das auszudenken. Aber halt auch erst, genau wie in Irland, in dem Moment, in dem sie fürchten mussten, dass der Staat mehr Einfluss auf die Erziehung der Kinder nimmt, als er vorher hatte. Und wenn Konservative irgendwas nicht leiden können, dann ist das Liberalismus, weil der dazu neigt, ihren Kindern Flausen in den Kopf zu setzen. Und dann, ja, dann hören die Kinder nicht mehr auf das, was Papa sagt. Ja, und wo kommen wir denn da hin? So. Und die haben damals, unsere Rechtsreaktionären, mit Wahlfreiheit argumentiert.
Ja, da ging es dann auch noch um dieses komische bayerische, wie hieß denn das?
Herdprämie.
Ja, Herdprämie haben wir es genannt, aber wie hieß es wirklich?
Das weiß ich auch nicht mehr. Aber sie haben halt mit Wahlfreiheit argumentiert. Natürlich ging es halt darum zu propagieren, dass die Frau zu Hause zu bleiben hat. Und darum haben wir es dann Herdprämie genannt. Ich habe auch gar nicht mehr nachgeguckt, was daraus jetzt geworden ist. Ich glaube, es ist dann irgendeiner Form
ist Gesetz geworden.
Nein, das wurde kassiert.
Ja, ja.
Gibt es nicht irgendwie so ein Betreuungsding, Sie? Nicht?
Nein, nein.
Natürlich. Nein? Faktencheck haben wir heute nicht, ne?
Nee, haben wir heute nicht.
Ja, dann schlagt's halt selber nach. Es ist auch wurscht. Mir ging es nur darum, ich fand das so eine ganz interessante Parallele zu den Vorgängen in Irland,
wo die
sogenannten Konservativen sich ja auch die ganze Zeit nicht geschert haben, wie es den Frauen zu Hause geht. Hauptsache, sie sind zu Hause geblieben, genau wie unsere Konservativen.
Betreuungsgeld hieß es. So.
Habe ich da eben auch gesagt.
Irgendwie. Das wurde nämlich im August 2013 eingeführt und dann hat das Bundesverfassungsgericht das Ding im Juli 2015 wieder einkassiert.
Ah, okay. Sieh an.
Genau.
Naja, jedenfalls, das war jetzt so eine halbgute Nachricht, weil die stimmen ja heute am Freitag ab. Und
ach so,
und
doch, Wochenende warte mal. Kriegen wir es raus. Hier in Bayern gibt es tatsächlich noch. Ah, guck an. Sorry.
Die stimmen heute ab. Übers Wochenende wird dann ausgezählt. Das heißt, wahrscheinlich werden wir dann irgendwie Sonntag oder Montag in der Zeitung lesen können, was dabei rumgekommen ist. BeobachterInnen erwarten eine vergleichsweise geringe Wahlbeteiligung, weil den Iren das so ein bisschen egal zu sein scheint, diesmal, dieses Referendum. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt.
Es ist ja auch, dieses Ding hat ja auf die Lebenswirklichkeit der Frauen nicht wirklich Einfluss, muss man ja auch mal sagen. Im Gegensatz zum Beispiel zu den anderen beiden Dingen, für die sie ja sehr, sehr massiv wirklich auch, da sind ja das Abtreibungsverbot aus der Verfassung rauszustimmen, da sind Leute aus aller Welt zurück nach Irland gekommen dafür. Also das war schon ein großes Ding. Und diesmal, naja, es ist, ja, ne, also es wird sich an dem Leben der Frauen danach nichts ändern, selbst wenn es dann nicht mehr so drin steht.
Na gut, ich habe noch eine gute Nachricht. Gute Nachricht und Argumentationshilfe. Anfang 2023 haben sie ja Hartz IV in Hartz V ich höre gerade aus der Regie, sie haben es umbenannt in Bürgergeld. Seitdem gibt es 50 Euro mehr. Das hat damals die Rechte auf die Palme gebracht. Ich weiß noch, wie Lindner rumgepankt. Also eigentlich haben sie alle beschwert, die nicht Grün- oder Linkspartei sind. Und seitdem behaupten die ja im Grunde durchgehend, das Bürgergeld würde dazu führen, dass die Menschen ihre Jobs kündigen. Vor allen Dingen die Jobs, in denen sie ausgebeutet werden und stattdessen dann die Stütze kassieren würden. Jetzt stellt sich raus, stimmt halt nicht. Jedenfalls vorerst. Mal gucken. Ne? Die Grünen haben eine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet und dabei kam raus, es gibt keine Belege für die behauptete Kündigungswelle. Und mehr noch. Noch nie seit Einführung von Hartz IV, 2005 war das, noch nie seit Einführung von Hartz IV sind weniger Menschen aus regulärer Beschäftigung in die Grundsicherung gegangen als 2023.
Was sicherlich auch nochmal andere Gründe hat, aber es ist halt wirklich.
Trotzdem.
Ich weiß. Es war, das
sind die einzigen Zahlen, die wir haben.
Es war trotzdem auch vorher schon klar, aber es ist gut, dass es jetzt nochmal schwarz auf weiß dasteht.
Ja, und interessant ist darum, daran übrigens, die Antwort auf die Anfrage ist vom 22. Februar, also sie ist 2 Wochen alt und Anfang dieser Woche erst durch die Medien zirkuliert. Und da hätte ich echt erwartet, dass das schneller geht. Und ich glaube, und das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Inhaltlichen zu tun, ich glaube, dass ein Hinweis darauf ist, dass kein Medium automatisiert Bundestagsdrucksachen auswertet, sondern dass da immer noch Menschen sitzen, die da irgendwie so durchblättern oder so.
Ja, klar.
Weil eine ordentliche Software würde Schlagworte sammeln aus bisherigen Berichten eines Mediums, dann abgleichen mit allem, was aus dem Bundestag rausfällt und gut ist.
Ja, eine Zusammenfassung schreiben für ChatGPT. Also ich meine, das ist ja auch, ich glaube,
und weißt du, wer das macht?
Wer macht denn das?
Sabrina, die Parlamentsrevue macht.
Ah, ja.
Die hat einen sogenannten Bundestagszusammenfasser geschrieben oder ist dabei, den zu schreiben. Der ist noch nicht fertig. Aber das Ding wertet tatsächlich diesen ganzen Krempel aus, der aus dem Bundestag rausfällt und gießt das in eine Form, dass man das einigermaßen schnell, überblicksartig sich angucken kann.
Ach, cool.
Oder?
Das ist cool.
Parlamentsrevue ist der Knüller.
Das Problem von Bundestag und diesen ganzen Drucksachen ist ja auch so ein bisschen, beim Radio sagt man, das versendet sich. Und ich glaube, das ist so eine ähnliche Haltung oft auch. Ach, kriegt keiner mit, kommt schnell, abstimmen und dann nicht wieder drüber reden.
Ach so, meinst du diese Gesetze, die sie dann irgendwie nachts um 11 abstimmen, wenn keiner mehr da ist und so?
Zum Beispiel.
Ja.
Ja, aber auch sowas, was du gerade erzählt hast, das rutscht dann halt durch. Ne? Naja, ich habe auch eine gute Nachricht, wie immer.
Nur deswegen habe ich ja gesagt, dass das alles gute Nachrichten
wären. Ja, voll gut. Die kommt heute aus der Wissenschaft, wieder mal. Das ist ja für mich eine der wichtigsten Quellen für gute Nachrichten. Und ich finde auch, es sollte uns eigentlich ein Ansporn sein, dass wir auch mal erkennen, was auch in uns steckt, was auch möglich ist, also in uns Menschen. Heute Thema Organtransplantation. Ist ja immer ein sehr schwieriges Unterfangen, weil transplantierte Organe werden immer wieder, meistens vom Immunsystem desjenigen, der das Organ aufnimmt, abgestoßen. Also
von welchem sonst, ne?
Der Spender ist ja nicht der gleiche Körper wie der Empfänger, logischerweise. Und das Immunsystem erkennt das halt und sagt so, fremd. Und deswegen müssen die meisten OrganempfängerInnen ein Leben lang Medikamente nehmen, um eben das Immunsystem zu unterdrücken oder dafür zu sorgen, dass es nicht das fremde Organ angreift. Jetzt gibt es aber neue Forschung, und zwar aus Hannover, die dafür sorgen könnte, dass neue Organe für das Immunsystem des Empfängers eben nicht mehr als fremd erscheinen. Mhm. Und zwar mithilfe von, Achtung, ganz schlimm,
KI.
Gentechnik.
Ach so,
Weil Gentechnik ist nämlich eigentlich ziemlich cool, auf jeden Fall in diesem Beispiel jetzt hier. Und die Forschenden aus Hannover haben eine Methode gefunden, wie sie ein Organ, und sorry, ich werde jetzt so ein bisschen Sendung mit der Mausniveau, bitte nicht böse sein, liebe Wissenschaftsbubble, wie sie das Organ sozusagen in Virensuppe baden. Viren sind ja in der Gentechnik wichtige Träger von neuer Erbsubstanz. Also wenn du willst, dass du ein Gen in bereits bestehende Zellen reinbekommst, das dann da eingearbeitet werden soll, dann nimmt man Viren zum Beispiel. Und jedenfalls hat man das Organ dann in so einer Virensuppe gebadet, da war dann neue Erbsubstanz drin.
Virensuppe.
Und zumindest im Schwein hat das jetzt schon funktioniert, dass eine Lunge auf diese Weise genetisch so verändert wurde, dass das neue Schwein sie nicht mehr abgestoßen hat. Und das finde ich eine Wahnsinnsnachricht. Also es sind immer so Nachrichten, wo ich so denke, boah, krass, was wir können, ey, Wahnsinn. Danke, liebe Wissenschaft an der Stelle.
Ja.
Du hast dazu nichts zu sagen.
Nö.
Außer Virensuppe.
Ich finde, Gensuppe.
Also eigentlich ein Hinweis darauf, dass wir unser Limerick-Thema gerade gefunden haben.
Gensuppe?
Virensuppe.
Ach so, Virensuppe. Ah ja, stimmt, war ja Virensuppe, nicht Gensuppe. Aber Gensuppe ist bestimmt auch schön.
Damit sind wir da auch beim Limerick, oder hattest du noch ein Thema?
Nee, ich habe keine guten Nachrichten mehr.
Du bist fertig.
Ich bin blank.
Du bist blank. Das Thema
ich
der Woche.
Könnt ihr euch höchstens noch erklären, wie man Autos anzündet?
So. Du merkst, es mir wirklich ein bisschen Unbehagen bereitet, ne? Aber das magst du bestimmt. Jedenfalls, das Thema der Woche war Kiffen. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Man hörte Herrn Söder aus Bayern im Vollsuff schon wieder mal leiern. Den Drogen den Kampf,
Wir ächten den Hanf.
Um dann in die Büsche zu reihern.
Kleine Reminiszenz an den Aschermittwoch. Oder das Oktoberfest, man weiß es nicht.
Stimmt. Tete mit Humpta.
Ja.
Tete mit Humpta ist auch schön. Schaschlik, Summ, Summ, Wuss, Wuss. Verstehst du wieder nicht. Ist okay. Das versteht wahrscheinlich wieder keiner, weil ich alt bin. Oh.
Übrigens, der Jens Ohrenblicker möchte gerne nochmal darauf hinweisen, dass auf seiner Webseite Taschenpoesie, da gibt es jede Menge Limericks, aber da gibt es auch ein Limerick-Tutorial. Also falls ihr Probleme habt, das mit dem Versmaß richtig hinzukriegen beim Limerick, dort werden sie geholfen.
Und wenn er schlau ist, dann macht er Merchandise und zwar Poesietaschen. Stehst du?
Stehst du? Poesietaschen. Ja, 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 jetzt. Das hat kurz. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe wieder. Diese Woche krank. Gehirn noch langsam. Aber jetzt habe ich.
Ich nehme Wurzelsepp mal wieder. Es tut mir sehr leid, aber der macht das gut. Ein CSU-Fatzke aus Wiesen. Wollt Alk statt Cannabis genießen. Mit Weißbier und Schnaps bis zum Leberkollaps. Mir sind ja nicht die Portugiesen. Und dazu schreibt, und das fand ich das Schöne daran, einen Artikel aus dem Tagesspiegel, also ein Link zum Tagesspiegel. Mhm. Ich finde, dass das, was man über die Entkriminalisierung und insgesamt Drogenpolitik in Portugal lesen kann, durchaus eine Inspiration sein sollte. Daher auch diese Woche ein Limerick mit Hintergrundinformationen.
Sehr schön.
Und dann habe ich gedacht, ey Wurzelsepp, wenn du sowieso schon so kommst, mach doch ein Limerick-Newsletter. Das finde ich total abgefahren.
Nachrichten im Limerick-Format oder zumindest ein paar. Ja.
Gab's früher, gab es mal bei, ich glaube, das war irgendwie einer dieser Berliner, so irgendwie Jam-FM, ich glaube Kiss-FM, als Kiss-FM schlecht geworden war, glaube ich, war das. Da haben die irgendwann mal gerapptes Wetter oder gerappte Verkehrsmeldungen oder sowas gehabt. Hm, das war schlecht. Hm. Also das kann man so zweimal hören, dann ist lustig, aber beim dritten Mal denkst du, okay, jetzt schalt Schmaum.
Also Limerick-Thema für nächste Woche. Wollen wir bei Virensuppe bleiben oder hast du noch ein besseres Thema?
Virensuppe? Wenn es klappt? Nein, nimm mal Virensuppe.
Also es ist natürlich ein komisches Wort, aber vielleicht beflügelt es die Fantasie. Mhm. Übrigens nehme ich natürlich am Frauentag ein Limerick von einer Frau, nehme ich auch sonst immer, weil bei mir ist 366 Tage dieses Jahr Frauentag.
Ja, und was ist mit Männern? Wann ist eigentlich unser Tag? Und ich meine nicht schlecht angezogene Bierbäuche schleppen, saufen, Bollerwagen durch die Gegend, sondern Feiertag. Ich möchte auch einen Feiertag für uns Männer haben.
Ist Männer?
Wir kommen immer zu kurz. Ja, immer werden wir diskriminiert.
Jedenfalls nehme ich den von Patricia und die schreibt, es war meine Frau aus dem Allgäu. Die ist schon sehr lange dem Dope treu. Jetzt growt sie im Keller, muss nicht mehr zum Dealer. Eigentlich Deller müsste man, egal. Und wow, es schmeckt gar nicht nach Heu. Und damit kommen wir zum Börsenticker, oder?
Ach ja, den haben wir ja auch noch.
Mensch, Montag.
Leichte Abgaben.
Dienstag.
Paul lässt die Wall Street zittern.
Mittwoch.
Im Bann der Geldpolitik.
Donnerstag.
Aktienmärkte in Rekordlaune.
Freitag.
DAX-Anleger warten auf neue Impulse. Ich weiß schon, kann man ja mal den Eat the Rich. Ne, so, hast du einen Impuls, Freundchen?
Finde ich auch gut, ja. Heute haben wir leider keinen Faktencheck und deswegen kommen wir.
Das heißt, ihr müsst alles glauben, was wir gesagt haben.
Oder ihr schreibt in die Kommentare, was stimmt, was wirklich stimmt. Also das können wir natürlich auch.
Genau, schreibt einfach in die Kommentare, was wirklich stimmt.
Was ich immer schon mal sagen wollte.
Oh je. Mensch, ich habe da gerade die Büchse der Pandora geöffnet.
Der Pandora seine Büchse.
Haben wir heute was zum Piepsen gehabt eigentlich?
Was fragst du mich denn am Ende der Sendung so ein Schnitz?
Ja, weiß ich nicht, weil ich dachte, also es gab jetzt verschiedene Vorschläge, was wir statt des Piepsen, also ich werde nicht mehr piepsen. So viel kann ich ja schon mal sagen. Weil das doch zu viele Leute zu sehr gestört hat. Jemand hat einen Ton von einer Krähe geschickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besser ist für diese Leute.
Nee, das ist alles nicht.
Und jetzt habe ich überlegt, was wir nochmal probieren können. Du hast ja den Vorschlag gemacht und das haben auch viele andere gesagt, dass man einfach das Wort an der Stelle es schneidet. Also einfach wirklich das Stück rausschneidet, was man nicht hören soll.
Ja, aber nicht komplett, sondern
ja, nur das
du willst ja darauf hinweisen, dass da was fehlt. Das heißt,
ja,
du schneidest, wenn das Wort irgendwie eine Viertelsekunde lang ist, schneidest du halt nicht eine Viertelsekunde raus, sondern lässt vielleicht noch eine Zehntelsekunde stehen. Also das ist einfach so ein Stolperer.
Ja, genau, ich würde einfach eine Lücke lassen an der Stelle. Also ich würde das, was ich
rausschneide, aber eine winzige Lücke.
Also, als Lücke lassen.
Du meinst auf Wortlänge? Das heißt, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, einen zehnsilbigen Fluch raushaue, hättest du dann da aber im Zweifelsfall eine Sekunde Pause. Das ist ja auch nicht.
Das ist auch blöd, das stimmt. Aber dann habe ich überlegt, weil ich kenne das, ich weiß gar nicht mehr, wo das gemacht wird. Ist das bei Rezo von seinen Twitch-Streams, die dann auf YouTube landen oder so? Da ist das nämlich so und das irritiert mich wahnsinnig.
Ich stelle mir gerade vor, ich wäre 10 Jahre älter und du hättest gesagt, ist das bei Rezo, bei seinen Twitch-Streams, die auf YouTube landen? Und habe mir gedacht, 10 Jahre älter, und ich hätte die ganze Zeit gedacht, bitte was?
Wovon redet sie? Aber jedenfalls, genau. Ich weiß, dass mich das wiederum irritiert. Irritieren soll es ja, aber dass ich nicht checke, dass da was quasi geflucht wurde.
Ja, aber Katrin, der Wurm soll ja nicht
keiner denkt, dass ich so viele Schnittfehler mache, weißt du? Deswegen habe ich überlegt, ob wir einfach ein Räuspern von dir nehmen. Ja.
Weiß ich nicht, ja.
So, wie so, weißt du, wie...
Soll ich mal ein paar Räusper einsprechen, warte.
Nee, weißt du, kennst du das? Hattest du in deiner Schulzeit reiche Kinder oder Kinder von reichen Eltern in deiner Klasse?
Fast ausschließlich.
Ah, okay. Und warst du mal bei denen zu Hause und hast dann irgendwas Unflätiges gesagt? Und wie reagieren dann diese Väter? Dieses Räuspern.
Also das, am besten reagiert hat der Vater meines Freundes Kai. Der hat gesagt,
Okay, das können wir nicht nehmen. Aber kennst du nicht dieses pikierte Räuspern? Dieses Ja, genau. Ja, genau. Wollen wir nicht das mal versuchen?
Weiß ich nicht. Können wir nicht einfach whoop machen oder so? Oder so?
Hm? Okay, ich kann es versuchen. Ich versuche einfach alles mal. Ich benutze jetzt in dieser Sendung einmal alles und dann werden wir ja sehen, was die Leute sagen.
Genau, und zwar alles bei dem weil es nur ein einziger Punkt ist, genau. Machst du einfach alles an der Stelle.
Alles da rein, genau.
Gleichzeitig.
Nee, du hast gerade schon, bei diesem Thema hier hast du angefangen, sehr oft das SCH-Wort zu sagen.
Ich?
Ja.
Red doch nicht so ein Schmieps jetzt.
Okay, und übrigens nochmal für alle, die es letzte Woche nicht mitbekommen haben, wir machen das bei Apple Podcasts, uns, ohne dass wir das selber getan haben. Also quasi, wir haben eingegriffen in unseren Podcast und uns als explicit gelabelt. Und tatsächlich war die letzte Folge dann schon nicht mehr explicit und das sehen wir in den Zahlen. Also wir reichen weniger Leute, wenn wir es nicht machen.
Krass.
Und das finde ich, ja, das kann man jetzt finden, wie man will. Ich finde es natürlich nicht gut.
Ich finde das bedenklich, weil letztendlich Apple dadurch sich implizit wie eine Plattform verhält. Und
ja.
Also Plattform, das Problem bei Plattformen ist kurz, um es kurz zu erklären, das Problem bei Plattformen ist, dass irgendwann, wenn die Plattform mächtig genug ist, die Plattform definiert, was akzeptable Inhalte sind und was nicht und damit so eine Art Zensur ausübt, ohne Zensur auszuüben unmittelbar. Und Apple wird dadurch zumindest mittelbar zu einer Plattform.
Also es ist keine Zensur, weil natürlich wir uns auch entscheiden könnten, dass wir mit diesem Explicit einfach leben und halt weniger Leute erreichen.
Ja.
Also könnten wir auch sagen so, okay, dann ist das jetzt so, ist der Ruf immer ruiniert, lebt er sich ganz ungeniert. Es erreicht ja nur die Leute nicht, die sagen, ich möchte so ein Zeug nicht. Also das ist ja nochmal was anderes. Oder beziehungsweise Eltern, die für ihre Kinder einstellen, ich möchte nicht, dass du sowas hörst.
Ja, aber vielleicht wollen wir ja auch gerade Kinder erreichen.
Jugendliche zumindest. Und
vielleicht wollen wir gerade Jugendliche versauen.
Das, also mein Anspruch ist das. Deswegen ist es für mich ein Problem. Deswegen kann ich nicht einfach sagen, ich ignoriere das.
Ja. Nein, ach, schmeiß raus. Ich meine, das wird, guck mal, was du machst. Dann
es ist ja
halt
auch
lernen.
Keine echte Zensur.
Naja, und ich muss dann halt ein bisschen lernen, auf meine Sprache zu achten und das tut mir ja vielleicht auch mal ganz gut.
Hm? Das stimmt außerdem auch.
Ja.
Kommen wir jetzt aber zum richtigen Ende der Sendung und da geht es darum, dass wir uns bedanken bei allen, die uns unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass ihr das tut. Das macht uns auch unabhängiger von Apple zum Beispiel. Also am Ende des Tages könnten wir immer weiter senden, so wie wir wollen, wenn wir das möchten. Falls ihr noch nicht dabei seid, bei uns gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, direkt aufs Konto oder aber auch bei Steady. Der Vorteil für die, die bei Steady sind, ist, es gibt uns ohne Werbung und unzensiert. Das ist der neueste Trick. Also da gibt es keine Beeps oder sonst irgendwas. Und es gibt die Ultras und den Fanclub und alle, die da dabei sind, deren Namen lesen wir vor und das kommt jetzt.
Der Dösewicht ist gerade im Metronom unterwegs und die doofe Fahrplaner-App hat das Schlandticket verloren und dann musste das Passwort geändert werden. Der Kontrolletti schaute genervt, aber es klappte dann. Naja, dich, Friedrich Merz und Christian Kringner.
Dins 1 findet, dass Apple als Sprachpolizei agiert.
Martin
Afanasiev.
Sag ich doch.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bunsack wird Olaf Scholz wegen dessen Zaudern ab jetzt nur noch Olaf Chamberlain nennen.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Der Olaf und der Fiete, letzterer weist ersteren nachdrücklich hin auf die direkte Nähe zur Organisation.
Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom. Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Erik Fröhlich.
Wing Commander Lord Flesharts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Führerscheine für Leute, die einem auf der Autobahn in den Kofferraum kriechen.
Oh ja. Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Ich weiß überhaupt nicht, was der meint. Seit ich eine fahrende Schrankwand habe, sehe ich die überhaupt nicht mehr im Spiegel.
Das ist natürlich gut für dich.
Das ist total super. David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
In den USA steht dieses Jahr die Demokratie zur Disposition. Helft mit, Trump zu verhindern.
Auf welche Weise würden wir das tun?
Weiß nicht. Hacken.
Hacken. Hacken und wo Hacken nicht helfen, nehmen wir Gebüsche.
Genau, Sträucher. Bäume.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Was? Keine Kapern?
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Chrissy Tönig zu.
Joachim Urlas.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Jan und Steffi empfehlen euch die Anmeldung zum Tag der Klimademokratie am 27.04.24 per Videokonferenz führen BürgerInnen Klimagespräche mit PolitikerInnen des Bundestags. Wir können dringende Fragen stellen oder einfach zuhören.
Piepst ihr noch? Dann kann ich jetzt mit euch morsen. Miep, 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 miep.
Janine Schöne.
Roland, Kaiser von Roland. Adios, König.
Lisa und Sebastian.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Martin Barfuß, die gesamte Menschheit sucht angeblich nach dem Sinn des Lebens. Daran gemessen passiert erstaunlich viel Unsinn.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Alice und Biele.
Lise grüßt die Siedler bis Montag auf Katan.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jörn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langens und Christoph Henninger. Christoph, wir sollten mal unseren Namen bei Steady ändern.
Christoph Henninger und Clemens Langens? Nur in was, Clemens?
Antonio Coimbra de la Coronia y Azevedo.
Gian-Andrea Conzett.
Wing Commander Lord Crashheart hat gar keine Minderwertigkeitskomplexe. Wheel Commander Lord Crashheart hat gar keine Minderwertigkeitskomplexe.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Christiano der Tauschung.
Ein belegtes Brot mit Ei, Ei.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Der große Nagus, der Ferengi, spricht, eine Vereinbarung hält, bis man sie bricht.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Forsibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht der zweieckigen Erde frisst das dreieckige Loch des runden Kindes.
Immer noch verstörend. Schrei dein ins Internet, ins Internet, sei ganz schon mit dabei.
Miep.
Und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Guatta.
Jonas Günther.
F&H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass er eine Depression und so weiter.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennessen.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Hört meinen Podcast Einschlafen ohne Herzschlag. Hilft instantan und nachhaltig.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Deine Uroma ist Urologin, Digga.
Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Urum die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.,
Tobi K.,
Philipp Kaden,
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten. Karl der Fünfte.
Kamikasi.
Jasmin Kiselirmak.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Kathi und Joni wünschen sich Wochendämmerung live.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Mostertechi macht's heute kurz. Das Motto der Chemnitzer Linux-Tage am 16. und 17. März 2024 lautet Zeichen setzen. Am Stand zeigen wir, wie man nicht nur Zeichen, sondern ganze Texte setzen kann. Und wir haben Aufkleber mit Farbe und bunt.
Und bunt. Die Internetseite von Deutsches Welle Pollen liegt morgen am Postamt in Lodz. Wie hieß diese Sendung?
Das war bei Switch.
Switch war das, okay. In Farbe und Bunt. Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll. Die Internetseite liegt heute am Postamt in Lodz. Eine geile Idee.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole, heute erzählen die Polen solche Witze über uns übrigens.
Ja, zu Recht.
Ja, klar.
Die Esten. Überhaupt alle.
Alle. alle, überall.
Ja, die Ukrainer, die hierher kamen, auch so, könnten auch so Witze über uns machen. Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Sebastian verweist, glaube ich, auf Enno von Friedland und gibt folgenden Pro-Tipp. Einfach mal den Chef am Telefon mit Hab dich lieb verabschieden. Sorgt gleich für ein ganz anderes Betriebsklima.
Sebastian Quapp.
Die Vorstellung. Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Wobei, du könntest es zu mir sagen.
Ja, einen Teufel werde ich tun. Ja, Ausbeuterin.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Florian Rempel.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Rüd Rutz.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer freut sich ungemein, weil er gleich drankommt.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Susanne Schulze.
Dirk Schumann.
Tipp, Tipp und Chef und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Glas ein Stein.
Pfotenziegelstein.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Günther Steiner.
Sabine Stern.
Zuse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Ich mag Züge und die Wochendämmerung.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und etwas spät dran auch Danke für die liebe Postkarte.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
kriegen die Wochendämmerung weiter unzensiert, selbst wenn Priscilla und Gwyneth Molesworth hier explizit werden sollten, was wir natürlich nie täten.
Sebastian und Henry.
Fauli das Faulte hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Autra Fischer.
Andreas Wasch.
Tim Weber.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Wegen Anstiftung zur öffentlichen Unruhe. Nawalnys Leichnam bei Beerdigung verhaftet.
Ingo Weiser.
Schon gewusst und so weiter.
Martin Wittmann.
Felix, der eine lange Elternzeit jedem Vater nur ans Herz legen kann. Wir diskutieren viel zu wenig, was die Väter alles verpassen.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Frau Rabe wünscht einen frohen Frauenkampftag.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Sag Nein zur Arbeit.
Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Hab euch lieb.
Und das war die Wochendämmerung vom 8. März 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.